Nacht des Schreckens.
Palichitin, Sie wollten doch eine Geschichte erzählen.
Fangen Sie doch endlich an.
Bitte erzählen Sie.
Ja eben, beginnen Sie.
Wenn Sie unbedingt wollen. Dichte Finsternis hielt die Erde umfangen, als ich in der Weihnachtsnacht 1883 von meinem inzwischen verstorbenen Freund heimkehrte, bei dem wir eine spiritistische Sitzung abgehalten hatten. Alle Gassen, durch die ich ging, waren aus irgendeinem Grunde nicht beleuchtet und ich musste mich beinahe vorwärts tasten. Ich wohnte damals in Moskau im Hause des Beamten Trupow, in einer der allerödesten Gegenden des Stadtviertels Arbat. Während ich so dahinschritt, waren meine Gedanken schwer und drückend.
Dein Leben geht seinem Ende entgegen. Tue Buße, geh in dich.
So lautete der Satz, den mir bei der Sitzung Spinoza sagte, dessen Geist zu zitieren uns gelungen war. Ich bat ihn, die Worte zu wiederholen. Und die Untertasse wiederholte sie nicht nur, sondern fügte noch hinzu:
Heute Nacht!
Ich glaube nicht an den Spiritismus, doch der Gedanke an den Tod erfüllte meine Seele mit einem unbestimmten und unerklärlichen Grauen. Ich eilte vorwärts und hatte Angst, mich umzuschauen oder auch nur zur Seite zu blicken. Es war mir, als müsste ich, wenn ich zurückblickte, unbedingt den Tod in Gestalt eines Gespenstes sehen.
Ja, ja, das kenne ich auch.
Oh, das muss ja schrecklich gewesen sein.
Sie, Armer.
Mein Gott, ist das gruselig.
Dieses ungewisse, doch Ihnen sicher begreifliche Grauen verließ mich auch dann nicht, als ich den vierten Stock des Trupowschen Hauses erstiegen, die Türe geöffnet und mein Zimmer betreten hatte. In meiner bescheidenen Behausung war es finster. Der Wind heulte im Kamin und klopfte gegen die Ofenklappe, als begehrte er Einlass ins warme Zimmer. Wenn Spinoza die Wahrheit gesprochen hat, sagte ich mir lächelnd, so werde ich heute Nacht, während der Wind so weint, sterben müssen. Es ist doch recht unheimlich. Ich zündete ein Streichholz, im gleichen Moment jagte ein wilder Windstoß über das Dach des Hauses. Irgendwo unten klapperte ein Fensterladen, meine Ofentüre aber jammerte erbärmlich um Hilfe. Schlimm müssen es in solcher Nacht die Obdachlosen haben, dachte ich mir. Allein ich hatte nicht Zeit, mich solchen Erwägungen hinzugeben. Als der Schwefel an meinem Zündholz mit einer bläulichen Flamme aufleuchtete und ich mich in meinem Zimmer umsah, bot sich meinen Augen ein unerwarteter und schrecklicher Anblick. Wie schade, dass der Windstoß mein Zündholz nicht erreichte. Dann hätte ich vielleicht gar nichts erblickt und meine Haare stünden nicht zu Berge. Ich schrie auf, taumelte einen Schritt zurück und schloss voll Entsetzen, Verzweiflung und Verwunderung die Augen. In der Mitte meines Zimmers stand ein Sarg. Das blaue Flämmchen brannte nur kurz, und doch genügte es, die Umrisse des Sarges zu erkennen. Ich sah ihn nur eine Sekunde lang, kann mich aber seiner in allen Einzelheiten erinnern. Der Sarg war für einen Menschen von mittlerem Wuchs bestimmt, der rosa Farbe nachzuschließen, wohl für ein junges Mädchen. Der kostbare Silberbrokat, die Füße und Griffe aus Bronze, alles sprach dafür, dass es sich um eine vermögende Leiche handelte. Hals über Kopf floh ich aus meinem Zimmer und rannte, ohne zu denken, ohne zu überlegen, nur von unbeschreiblicher Angst erfüllt die Treppe hinunter. Im Korridor und auf der Treppe war es finster und es ist einfach erstaunlich, dass ich mir nicht das Genick brach. Als ich die Straße endlich erreicht hatte, lehnte ich mich an einen nassen Laternenpfahl und versuchte mich zu beruhigen. Mein Herz klopfte heftig, es verschlug mir fast den Atem.
Ach, entsetzlich!
Ärmster!
Furchtbar!
Das kann ich mir auch vorstellen.
Erzählen Sie weiter!
Mein Gott, ist das gruselig!
Wie konnte ein Sarg in mein Zimmer kommen? Wo kam er her? Ein teurer, offenbar für eine junge Aristokratin bestimmter Sarg. Wie konnte er in das armselige Zimmer eines kleinen Beamten gekommen sein? War er leer? Oder lag in ihm eine Leiche? Und wer war sie, die zur Unzeit aus dem Leben geschiedene Reiche, die mir einen so grauenhaften und sonderbaren Besuch abstattete? Welch quälendes Rätsel!
Ein Wunder.
Ja, bestimmt ein Verbrechen.
Oder ein übler Scherz.
Alles scheint möglich.
Mein Gott, ist das gruselig.
Ich war ganz ratlos. Meine Tür war während meiner Abwesenheit abgeschlossen gewesen und der Schlüssel hatte sich an einer Stelle befunden, die nur meinen besten Freunden bekannt war. Es war doch ausgeschlossen, dass meine Freunde diesen Sarg in mein Zimmer gestellt hatten. Die Geister haben mir den Tod prophezeit, dachte ich mir. Vielleicht haben sie mich auch gleich mit einem Sarg versorgt. Meine Herrschaften, ich glaubte weder damals noch heute an den Spiritismus. Doch so ein Zusammentreffen kann selbst einen Philosophen in eine mystische Stimmung versetzen. Aber das ist doch so dumm und ich bin feige wie ein Schulbub, sagte ich mir. Es war nur eine optische Täuschung und sonst nichts. Auf dem Heimwege befand ich mich in einer so düsteren Stimmung, dass es gar kein Wunder ist, wenn meine kranken Nerven einen Sarg gesehen haben. Natürlich, eine optische Täuschung. Was denn sonst? Der Regen peitschte mein Gesicht und der Wind zerrte wütend an meinem Pelz und meiner Mütze. Ich war ganz durchfroren und durchnässt. Ich musste irgendwie ins Warme, doch wohin? Nach Hause zurückkehren, hieße doch, sich dem Risiko auszusetzen, wieder den Sarg zu sehen. Dieser Anblick ging aber über meine Kräfte. Allein mit diesem Sarge, in dem vielleicht ein toter Körper lag, da hätte ich möglicherweise den Verstand verloren. Es war aber auch unmöglich, im Regen und in der Kälte auf der Straße zu bleiben. Ich entschloss mich, die Nacht bei meinem Freund Apakojew zu verbringen und bei ihm zu übernachten. Er lebte in der Pension Tscherepow im Toten Gässchen. Naja, ich traf meinen Freund nicht an. Nachdem ich angeklopft und mich überzeugt hatte, dass er nicht zu Hause war, fand ich auf dem Pfosten über der Tür den Schlüssel und trat ein. Ich warf meinen durchnässten Pelzmantel auf den Fußboden, fand im Finstern tastend das Sofa und setzte mich hin, um auszuruhen. Es war stockfinster. Klagend summte der Wind durch die Fensterrahmen. Im Ofen zirpte eintönig eine Grille und im Kreml fing man eben an, zur Weihnachtsmesse zu läuten. Ich beeilte mich, ein Streichholz anzuzünden. Das Licht befreite mich jedoch nicht aus der düsteren Stimmung. Ganz im Gegenteil. Ein schreckliches, unsagbares Grauen kam erneut über mich. Ich schrie auf, taumelte und stürzte, kaum mehr bei Sinnen aus der Kammer. Denn im Zimmer meines Freundes sah ich dasselbe wie in meinem. Einen Sarg.
Ist das wirklich, wirklich geschehen?
Ich kann es nicht glauben.
Wirklich?
Oh nein!
Mein Gott, ist das gruselig!
Mein Kopf drohte zu zerspringen, meine Beine knickten ein. Es goss in Strömen, der Wind ging mir durch Mark und Bein und ich hatte weder Pelz noch Mütze. In das Zimmer Apokojews zurückzukehren, um meine Sachen zu holen, nie im Leben hätte ich das geschafft. Das Grauen hielt mich in seinen kalten Armen fest. Was sollte ich tun? Ich wurde allmählich verrückt und riskierte, mich auch noch zu erkälten. Zum Glück erinnerte ich mich, dass in der Nähe des Totengästchens mein guter Freund Pagostow, ein junger Arzt, wohnte, der soeben sein Staatsexamen gemacht und in dieser Nacht der kleinen spiritistischen Sitzung beigewohnt hatte. Ich eilte zu ihm. Allein bei Pagostow stand meinen Nerven eine neue Tortur bevor. Während ich zum 5. Stock hinaufstieg, hörte ich einen furchtbaren Lärm im Haus. Oben wurden Türen zugeschlagen, ich vernahm laute und hastige Schritte. »Hierher!« hörte ich ein herzzerreißendes Geschrei. »Hierher, Hausmeister!« Einen Augenblick später rannte mir von oben eine dunkle Gestalt im Pelzmantel und eingedrücktem Zylinder entgegen. »Pagostow!« rief ich aus, als ich meinen Freund erkannte. »Sind Sie es? Was haben Sie denn?« Bagostow blieb vor mir stehen und griff krampfhaft nach meiner Hand. Er war blass, keuchte schwer und zitterte. Seine Augen schweiften wie bei einem Irren umher und seine Brust hob und senkte sich. »Sind Sie es, Panichin?« fragte er mit dumpfer Stimme. »Sind Sie es wirklich?« »Ach, lassen Sie mich erst Atem holen. Ich bin froh, dass ich Sie sehe. Wenn Sie es wirklich sind und es keine optische Täuschung ist. Die verfluchte spiritistische Sitzung, sie hat meine Nerven so furchtbar erregt, dass ich, als ich jetzt nach Hause zurückkehrte in meinem Zimmer, stellen Sie sich das mal vor, einen Sarg sah.«
»Das kann nicht sein.«
»Nein, ich glaub's wirklich nicht.«
»Was für ein Grauen.«
»Unmöglich.«
»Ich glaub's nicht.«
»Oh mein Gott, ist das gruselig!«
Ich traute meinen Ohren nicht und bat ihn, seine Worte zu wiederholen. »Einen Sarg, einen echten Sarg«, sagte der Arzt, indem er sich erschöpft auf eine der Stufen niederließ. Stockend und verwirrt erzählte ich dem Arzt von den Särgen, die ich gesehen hatte. Eine Minute lang starrten wir einander mit weit offenen Augen und Mündern an. Dann überlegten wir, was zu tun sei. Nachdem wir eine geschlagene Stunde im kalten Treppenhaus gestanden und alle möglichen Hypothesen aufgestellt hatten, waren wir ganz erfroren und fassten den Entschluss, uns von der kleinmütigen Angst zu befreien, den Hausdiener zu wecken und mit ihm zusammen in das Zimmer des Arztes zu gehen. So machten wir es auch. Wir traten ins Zimmer, zündeten eine Kerze an und erblickten tatsächlich einen mit weißem Silberbrokat überzogenen Sarg mit goldenen Franzen und Quasten. Der Diener schlug andächtig ein Kreuz. »Jetzt wollen wir feststellen«, sagte der Arzt ganz bleich und am ganzen Leib zitternd, »ob dieser Sarg leer ist oder ob er bewohnt ist.« Nach einem langen, wohlbegreiflichen inneren Kampf beugte er sich und hob, vor Angst und Spannung die Zähne zusammenbeißend, den Sargdeckel hoch. Wir blickten in den Sarg hinein und der Sarg war leer. Es lag keine Leiche darin. Dafür fanden wir einen Brief folgenden Inhalts.
»Lieber Bagostow, du weißt doch, dass mein Schwiegervater vor dem Bankrott steht. Er steckt bis an den Hals in Schulden. Morgen oder übermorgen kommt der Gerichtsvollzieher. Und das wird seine Familie wie auch meine endgültig ruinieren und auch unsere Ehre untergraben, die für mich doch am wertvollsten ist. Am gestrigen Familienrate beschlossen wir, alles, was einen Wert hat, zu verstecken. Da das ganze Vermögen meines Schwiegervaters in Särgen steckt, er ist, wie du weißt, der beste Sargtischler in unserer Stadt, so entschlossen wir uns, die besseren Särge auf die Seite zu tun. Ich wende mich an dich mit der Bitte, mir den Freundschaftsdienst zu tun und mir zu helfen, unser Vermögen und unsere Ehre zu retten. In der Hoffnung, dass du uns helfen willst, unser Vermögen zu erhalten, schicke ich dir, lieber Freund, einen Sarg und die Bitte, ihn bei dir zu verwahren, bis ich ihn wieder abhole. Ohne Hilfe unserer Bekannten und Freunde müssen wir zugrunde gehen. Ich hoffe, dass du mir die Bitte nicht abschlagen wirst, umso mehr, als der Sarg bei dir höchstens 8 Tage bleiben soll. Allen, die ich für unsere aufrichtigen Freunde halten darf, habe ich ebenfalls einen Sarg geschickt und hoffe auf ihre Großmut und Güte. In Liebe, dein Ivan Tscheljustin.«
Noch 3 Monate danach befand ich mich im Krankenhaus, um mich von meiner Nervenzerrüttung heilen zu lassen. Unser Freund aber, der Schwiegersohn des Sargtischlers, hat sein Vermögen und seine Erde gerettet. Heute ist er Besitzer eines Beerdigungsinstituts und handelt auch mit Grabmälern und Grabsteinen. Seine Geschäfte gehen nicht besonders gut und darum fürchte ich, jeden Abend, wenn ich meine Wohnung betrete, neben meinem Bett einen Grabstein aus weißem Marmor oder einen Katafalk erblicken zu müssen.
Oh mein Gott, war das gruselig.
Was für eine Geschichte. Unglaublich.
Darauf noch ein Wässerchen.